ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr.
Okay.
Ich habe in meinem Leben schon viel erlebt, aber das sprengt wirklich je. Also alles, was ich je erlebt habe, ist mit. Also ist wirklich mit nichts vergleichbar, was hier passiert ist.
Herzlich willkommen zu einer Bonusfolge von Chaos and Glory, der ersten deutschsprachigen Audiodokumentation über Oasis. Mein Name ist Nick Sauter und ich bin auch heute nicht alleine im Studio, sondern ich habe wieder meinen Freund und Fellow Oasis Super Nerd Olli Kastenhuber dabei. Olli, grüß dich.
Hey Nick.
Jetzt haben wir bei unserer letzten offiziellen Folge, Olli, schon sehr deutlich, sag ich mal, angeteasert, dass vielleicht nicht unsere letzte Folge war. Wir können natürlich unsere Meinungen nicht für uns behalten. Jetzt, wo die Oasis-Tour in vollem Gange ist, wo es was zu besprechen gibt, wo es Videos im Internet gibt und wo ein Großteil der Tour schon absolviert ist. Wir sprechen gerade jetzt, heute, während Oasis in Asien unterwegs sind. Das heißt, die Konzerte in Großbritannien sind absolviert, die Konzerte in Amerika sind absolviert. Und wir wissen jetzt, wie es war. Olli, wie war es denn für dich?
Es ist natürlich wenig überraschend, schwer in Worte zu fassen. Ich war mit einer Gruppe von Freunden auf dem Oasis-Konzert in Edinburgh im Murrayfield Stadium und einen von der Gruppe habt ihr im Intro schon gehört, den lieben Tom, der war völlig platt nach dem Gig, hat kaum mehr was rausgebracht und war mit den Nerven am Ende. Andere der Gruppe konnten gar nichts mehr sagen. Ich habe ihnen auch natürlich das Mikro unter die Nase gehalten, aber die konnten gar nichts mehr sagen. Der Tom hat noch diesen einen Satz rausgebracht. Wir hatten echt die Zeit unseres Lebens, anders kann man es nicht sagen. Also es war ein unfassbar schöner, einzigartiger Trip und natürlich Nostalgie pur, aber auch die ein oder andere Überraschung dabei, ja, im Umfeld vielleicht oder einfach was wir erlebt haben, mehr dazu im Laufe dann der Folge natürlich.
Genau, also wir haben hier für unsere Folge, für unsere Bonusfolge keine Kosten und Mühen gescheut und haben uns auch nach den Konzerten noch journalistisch betätigt und Leute vor Ort gefragt, wie es ihnen so gefallen hat, haben mit einigen Gästen wieder gesprochen, die ihr aus unseren vorigen Folgen schon kennt, die bei dem ein oder anderen Konzert vor Ort waren, die auch eine Meinung dazu haben natürlich. Und nachdem uns aber unsere Hörerinnen und Hörer besonders das wichtig sind, wollen wir gleich zu Anfang unseren Hörer Patrick zu Wort kommen lassen. Patrick kommt aus Köln und ist nach Cardiff gefahren, um sich dort Oasis anzugucken. Dann sogar zweimal, wie ihr gleich hören werdet. Und der hat uns eine Sprachnachricht geschickt und die hat uns so gut gefallen, dass wir euch die jetzt einfach mal ungekürzt und ungefiltert zeigen wollen.
Ein Bekannter und ich haben uns gesagt, okay, wenn der eine Karten bekommt oder der andere, dann kauft er für den anderen mit. Ich war wie einer von Millionen, die keine Karten bekommen haben, Nummer 300.000 irgendwo in der Schlange in irgendeinem Konzert. Aber mein Kumpel hat tatsächlich dann wirklich für Cardiff für die erste Nacht, den Freitag, Karten bekommen. Wir sind mit dem Auto aus Köln hingefahren, weil Flugpreise und so weiter waren alle abartig teuer. War uns aber egal, wir haben einen kleinen Roadtrip draus gemacht, sind Donnerstagabends angekommen, in Cardiff eingecheckt. Freitags mit super, super Euphorie aufgestanden. Das Wetter war unfassbar, wirklich. Es waren so 23 Grad, blauer Himmel, purer Sonnenschein. Wir haben uns dann auf den Weg gemacht, 13 Uhr was gegessen. Und die Stimmung war schon magisch, wirklich. Es war wie ein WM-Finale im eigenen Land. Die ganze Innenstadt von Cardiff war voll mit Oasis-Nerds und Fans aus der ganzen Welt. Wir haben uns von einem ins nächste Pub getrunken. Stimmung war Wahnsinn. Presse, TV, Kameras, da war einiges los. Leute hatten eine Gitarre dabei. Da haben sich dann Trauben gebildet, weil die Oasis-Songs gespielt haben. Alle haben mitgesungen. Es war so eine friedliche Stimmung, wirklich. Also genau das haben wir uns erhofft und genau das haben wir bekommen. Also es war unglaublich. Und dann ging es los und ja, dann hat es einfach kein Halten mehr gehabt. Also alle sind ausgerastet, die Fans, überall. Ich habe Tränen gesehen bei so vielen Menschen. Alle haben einfach nur zusammen gefeiert, diese Momente. diese Reunion auf der, die Performance war unglaublich. Die Band hat so gut gesungen, Liam, alles war wirklich vom Allerfeinsten, besser als ich es mir jemals erträumt habe. Und die Stimmung war einfach gigantisch, wirklich. Das Set war unglaublich. Niemand wusste, was kommen wird. Es wurde nicht, ne, klar, du hattest keine Setliste, nichts wurde gespoilert vorher. Das heißt, wir haben es alles auf uns zukommen lassen. Eine Emotionalität, die ich ja gar nicht in Worte fassen kann, was da passiert ist in diesem Stadion, wirklich. Es war einfach auf der ganzen Linie ein voller Erfolg und ich hoffe, dass sie nochmal nach Europa kommen nächstes Jahr, vielleicht auch gar nach Deutschland und dann würden wir versuchen, nochmal ein Konzert mitzunehmen, aber größte Empfehlung, was für eine tolle Reise, was für zwei tolle Konzerte, an Emotionalität nicht mehr zu überbieten.
Also der Patrick nimmt uns hier eigentlich unsere Inhaltsangabe für unsere Podcast-Folge komplett vorweg. Ich möchte gleich sagen, diese Fußballanalogien aller WM-Finale, die haben wir sehr oft gehört, die kommen immer wieder. Da kommen wir später noch drauf. Jetzt hat der Patrick natürlich das große Glück gehabt, dass der überhaupt nicht vorher sich vorbereiten konnte und in Cardiff wirklich unter den ersten war, die dann die Band wieder zu Gesicht bekommen haben und zu Ohren. Mhm. Wir haben mit dem Musikjournalisten Thorsten Groß gesprochen. Der war in Manchester und kann uns ein bisschen was darüber erzählen, wie es dort so war.
Das ging damit los, dass das Konzert am Flughafen schon begann. Also natürlich haben sie da nicht auf der Bühne gestanden, aber ich bin da gelandet in Manchester und schon da hingen überall Oasis-Plakate. Da waren Fans aus allen Teilen der Welt, die da rumgelaufen sind. Da hing also schon dieser Oasis-Vibe in der Luft, von dem Liam Gallagher jetzt vor jedem Konzert immer spricht. Und das hat sich so fortgesetzt. Die ganze Stadt war ein einziger Oasis-Freizeitpark. Es ist wirklich vollkommen irre. Friseure haben Oasis-Frisuren geschnitten, TätowiererInnen haben Oasis-Tattoos gestochen. Jeder Laden, jede Kneipe, alles war irgendwie komplett auf dieses Event ausgerichtet, was die Leute förmlich elektrisiert und begeistert hat. Auch die, die nicht hingegangen sind.
Der Thorsten beschreibt uns hier die Situation in Manchester. Olli, du warst in Edinburgh, wie du schon gesagt hast. Ja. Kannst du das bestätigen? War das bei euch genauso?
Ja, absolut. Ich muss erst einmal zurückgehen zum Patrick, der das Glück hatte, die erste Show zu sehen auf der Tour. Da muss man wirklich sagen, das war sicher nochmal ein absoluter Wahnsinn. Wir alle sind ja in dieser ganzen Social Media Oasis Bubble und haben danach dann die Videos gesehen und natürlich die Setlist sofort. Er hat wirklich dann ein Neuland betreten quasi und das war bestimmt nochmal ein ganz besonderer Moment. Abgesehen davon kann ich das, was der Patrick und auch der Thorsten, was die sagen, bestätigen. Es war eine Oasis-Mania in der Stadt vorm Stadion. Die Leute, die Gitarre gespielt haben, natürlich waren bei uns auch da. Es war wirklich, jeder weiß, die Engländer und auch Schotten sind natürlich für ihren Alkoholkonsum auch bekannt. Und auch hier, es wurde sehr viel getrunken natürlich und gefeiert. Auch andere Sachen konnte man beobachten vorm Stadion, ja. Ich kann auf alle Fälle noch ein paar Sachen erzählen, die mich so beeindruckt oder geprägt haben. Ich werde nie vergessen, als ich im Stadion dann drin war. Das Erste, was mir aufgefallen ist, waren die Möwen. Du weißt ja, dass Edinburgh am Meer liegt. Da gibt es ja das schöne Portobello Beach. Und ja. Deswegen, man hat über dem Stadion Möwen schweben sehen. Und man hat sich vielleicht gedacht, die sind auch hier, um Oasis zu sehen wahrscheinlich. Alle wollen dieses Konzert sehen. Und es war ein total schönes Gefühl, irgendwie so diese... Man hat förmlich die Meeresluft gerochen, ist wirklich so. Und ich bin ein totaler Edinburgh-Fan. Ich war schon mehrfach da und fand es einfach irgendwie total spannend und einfach aufregend, in dieser wunderbaren Stadt diese Band zu sehen. Ja. Wir haben dann Front-of-Stage-Plätze bekommen. Korrigier mich, wenn ich falsch liege, Nick, aber normalerweise kauft man doch bei den Rolling Stones oder so eigentlich die Front-of-Stage-Karten extra und die kosten einen Haufen Geld, oder?
Ja.
Genau, und bei Oasis war es tatsächlich so bei uns. Wir hatten eine ganz normale Stehplatzkarte und konnten uns aber ohne größere Probleme vorne quasi bei dieser Front-of-Stage-Schlange anstellen. Und wir waren dann wirklich direkt vor der Bühne.
Ist es dann First Come, First Serve im Prinzip, oder?
Genau, genau.
Also, ja, ist ja total fair. Also finde ich eigentlich in Anbetracht der doch beachtlichen Ticketpreise, die aufgerufen wurden, ist es ja dann wieder eher eine fanfreundliche Sache.
Absolut.
Jetzt sagst du in Edinburgh, also sehr ähnliche Erfahrungen wie in Cardiff, sehr ähnliche Erfahrungen wie in Manchester, der Thorsten Groß. Jetzt haben wir unseren Producer, den Christian, der war in London und damit wir hier journalistisch objektiv rüberkommen, der hat einen leicht anderen Eindruck von den Konzerten in London. Christian, grüß dich erstmal.
Hi, servus.
Erzähl mal, du hast uns mitgeteilt, du konntest diese große Euphorie da nicht zwangsläufig spüren.
Also zumindest nicht in der Stadt, im Stadion logischerweise und vorm Stadion und ums Stadion rum war es ganz genauso, ist klar. Aber es war jetzt nicht so, dass du irgendwie die ganze Zeit auf der Straße Oasis-Fans gesehen hast. Ich habe jetzt auch nicht im feinsten Viertel gewohnt, wir waren in Camden Town, also von dem her, das wäre schon möglich gewesen. Im Stadion war es aber natürlich unfassbar gut. Also ich meine, habt ihr es vielleicht gelesen, ich war am 2. August, da ist der absolute Bierrekord im Wembley-Stadion aufgestellt worden. Ich glaube, das waren...
Das warst du.
Nee, das war, also ich war mit meiner Tochter, insofern ich war es tatsächlich nicht. Aber es sind 250.000 Pints pro Abend getrunken worden bei den Wembley-Shows.
Stabil.
Der bisherige Rekord war übrigens bei Coldplay. Mhm. Das waren 120.000.
Wow.
Und bei Taylor Swift waren es 40.000 Pints pro Abend.
Also wir wissen, wer hier die Alkoholiker-Band ist.
Ja, genau. In der Stadt war es aber tatsächlich eben überhaupt nicht das Ding. Also du hast auch, das was auch in den ganzen Stories und so gesehen hast von Manchester, dass auch der Aldi irgendwie seinen Namen geändert hat. Mhm. Sowas habe ich in London nicht beobachtet. Außer in der Carnaby Road, wo eben der Oasis Adidas Store war. Da war es natürlich wie überall anders auch. Da waren etliche Schlangen. Also wir waren dann auch mit drin. Das war, ich habe wirklich selten so einen Stress beim Einkaufen gehabt. Das war unfassbar. Ich habe einfach irgendwas aus dem Regal genommen und mitgenommen, egal ob es passt oder nicht, weil es war eh kaum mehr was da. Also es war völlig absurd.
Musste man auch einen Slot buchen? Weil wir waren ja, in so einem, weil das war, also ich fand das so geisteskrank. Man musste quasi für diese normalen Oasis, das waren so Pop-Up-Stores, glaube ich, musste man einfach dann einen Slot buchen. Ja, und dann irgendwie wurde man durchgeschoben und dann...
Genau, Slot buchen, dann hast du per SMS eine Benachrichtigung bekommen und dann bist du irgendwie nur 20 Minuten angestanden in der Schlange und dann warst du drin mit, ey wirklich, ich glaube, also 400.000 anderen Leuten und es war eigentlich alles nur noch in Größe XL oder XS da und das war wirklich strange, aber was macht man nicht alles, gell?
Du hast dich dann für XS entschieden?
Klar.
Bauchfrei ist nämlich wieder hip.
Absolut.
Jetzt sind wir schon mit diesen Pop-Up-Stores und so, sind wir eigentlich bei dem Thema, das ich gerne ansprechen wollte, nämlich den wirtschaftlichen Aspekt dieser ganzen Sache. Also über die Ticketpreise haben wir gesprochen, über die Millionen und Abermillionen, die zumindest die Gallagher-Brüder machen werden mit dieser Konzertreihe, mit dieser Tour. Aber es ist ja doch alles sehr corporate, würde ich mal sagen. Und trifft bei Oasis, haben wir in unseren bisherigen Folgen auch öfter besprochen, jetzt keine Band, die sich der Turbo-Kommerzialisierung immer also widersetzt hätte oder die da bekannt dafür gewesen wäre, da dagegen zu sein. Adidas hat jetzt natürlich bekanntermaßen hier diese Pop-Up-Stores gemacht. Lidl ist mit draufgesprungen und hat einen Anorak rausgebracht, wo Lidl bei Lidl draufsteht, was auch echt, also für Supermarktverhältnisse wirklich charmant und clever war.
Das war witzig, muss man echt sagen. Ja.
Also gut gemacht. Lidl, wenn ihr uns sponsern wollt mit unserem Podcast, ihr wisst, wo ihr uns findet. Und das ist mir auch ein Anliegen, das jetzt noch zu sagen. Also nicht nur unsere Geschichten sollen hier ihren Platz finden, sondern wenn ihr uns eure Geschichten mitteilen wollt, dann macht es gerne. Ihr könnt uns nach wie vor über die sozialen Netzwerke @bold.audio erreichen oder über unsere E-Mail-Adresse hallo@bold.audio. Teilt es uns mit. Wir wollen auch eure Erlebnisse von der Oasis-Tour wissen und wollen schauen, ob sich das mit unseren Erfahrungen deckt oder eben nicht. Zu diesen wirtschaftlichen Seiteneffekten und Nebeneffekten hören wir jetzt den Journalisten Stefan Rehm vom Musikexpress. Der war selbst in Manchester auf dem Konzert.
Es gab zwei große Adidas-Läden, die nur die Oasis-Kollektion im Angebot hatten. Da gab es Warteschlangen draußen, also da sind die Leute 2,5 Stunden angestanden, um dann ein Vermögen für dieses Merch auszugeben. Mal ganz davon abgesehen, dass es auch überall in der Stadt offizielle Merch-Stände gab. Also es gibt ja so erste Hochrechnungen, dass Fans wohl 1 Milliarde Pfund ausgeben für Oasis-Merchandise. Dem ist eine sehr hohe Zahl, aber ich glaube ihr...
Olli, 1 Milliarde Pfund für Merchandise. Mhm. Ich glaube, da erblasst sogar Taylor Swift.
Absolut. Ich bin an sich kein großer Konsumfan bei Musikkonzerten. Also meine Zeiten, wo ich immer Bandshirts einkaufe, sind eigentlich vorbei. Aber bei Oasis habe ich dann auch zugeschlagen. Ich muss auch sagen, dass die, weil wir vorhin über diese Kommerzialisierung gesprochen haben und die Gallaghers ja immer da sehr unverblümt gesagt haben, ja, wir nehmen das Geld gerne. Die Adidas Collection finde ich eigentlich super, weil ich meine, die Band steht für diese Marke. Schau die Fotos von teilweise von 1993 an, bevor sie gesigned wurden. Da hat Liam Gallagher auch schon die Tracksuits getragen, die bis unter den Hals zugezogen waren, der Reißverschluss. Also die verkörpern diese Marke schon sehr, finde ich, also Oasis. Was ich natürlich vielleicht dann so Overkill-mäßig finde, ist sowas, dass es dann Kindershirts beim H&M und so gibt. Ja, also das ist dann natürlich schon was, wo man sagt, die schlachten es natürlich schon massiv aus, ja.
Jetzt wollen wir uns mit dem Konzert an sich beschäftigen, Olli. Und zwar, ja, du hast schon ein bisschen was erzählt von deinem Erlebnis in Schottland, der Vibe im Stadion, für dich besonders die Möwen oben drüber, die schon Don't Look Back in Anger vorpfeifen oder vorsingen.
Die kreischen eher Möwen, muss man auch
kreischen,
sagen.
Kreischen, ja, das war. Jetzt wollten wir von unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern gerne wissen, wie war es für euch feeling-technisch, und den Anfang macht da die deutsch-englische Musikerin und Schauspielerin Christine Nichols, die schildert uns mal ihre Eindrücke vom Konzert.
Mich hat, glaube ich, sehr bewegt, einfach die Leute zu sehen, wie so viele zig, zehntausende Menschen friedlich miteinander diese Band gefeiert haben und alle irgendwie miteinander verbunden waren. So spiri das vielleicht auch klingt, aber das fand ich sehr bewegend. Alle haben sich in den Armen gehabt, alle haben sich angelacht. Ich habe total nette Leute kennengelernt da und das war schon echt, man hat sich kurz wieder gefühlt, so ein bisschen wie in den 90ern.
Olli, jetzt sagt die Christine Nichols hier ein Wort, das wir oft gehört haben bei unseren Sammlungen an O-Tönen, nämlich friedlich.
Ja.
War es nicht sogar in Edinburgh, dass es eine Warnung der örtlichen Behörden gab über quasi die Horde saufwütiger und womöglich gewaltbereiter Britpop-Fans, und hat Liam da nicht sogar auf der Bühne dann Stellung dazu genommen?
Ja, genau so war es auch. Also Liam hat dann vor dem Song Bring It On Down die Stadtverwaltung übelst beschimpft. Er hat sie nicht kritisiert, er hat sie beschimpft, muss man ganz klar sagen. Er hat gesagt, shame on you, und die Leute bringen hier, sind anständige, friedliche Bürger hier, und die bringen euch einen Haufen Kohle rein oder unsere Konzerte bescheren euch einen Haufen Geld, und diese, so nach dem Motto, sie sollten sich schämen, dass sie so über diese anständigen Fans sprechen. Und ich muss auch zugeben, er hatte recht, ich habe nichts von irgendwelchen Schlägereien mitbekommen. Ja, natürlich wurde ausgelassen gefeiert, aber gewaltbereit war da meiner Meinung nach keiner, ja.
Also was man daran ja sieht, ist, dass das Klischee des womöglich gewaltwilligen, besoffenen Britpop-Fans auf jeden Fall nicht stimmt oder nicht mehr stimmt. Also so Vorfälle wie in München vor mehr als 20 Jahren, über den wir natürlich gesprochen haben, über diesen Vorfall in unseren vorigen Folgen, wenn ihr da zurückgehen wollt, sowas gibt's nicht mehr.
Die Leute sind auch älter geworden. Ne? Also,
das ist wahr. Leider, muss ich sagen, sind wir alle älter geworden. Jetzt haben wir über den Spaß des Publikums schon gesprochen. Ein anderes Thema, das viele Fans bewegt hat, ist der Spaß auf der Bühne. Nämlich, als die rauskamen in Cardiff zum ersten Konzert, gibt es ja Fotos, die leider etwas verpixelt sind von Noel Gallagher, aber wo es zumindest so aussieht, als hätte er Tränen in den Augen. Und ich denke, was man sagen kann, ist, dass sie, glaube ich, von ihrem eigenen Gewicht überrascht waren. Also, dass es wirklich so eine Riesensache ist, glaube ich, hat die selber überrascht. Und wir haben darüber gesprochen, dass besonders bei Noel Gallagher der Spaß und die Freude an dieser Sache von Gig zu Gig eigentlich größer geworden ist. Hast du das ähnlich gesehen jetzt, wenn du dir die Social-Media-Sachen anschaust?
Ja, würde ich schon sagen, dass die Stimmung lockerer wurde, ist ja völlig natürlich. Jeder, der selber mal auf einer Bühne stand, weiß ja, dass man da auf alle Fälle auch eine Aufwärmphase braucht. Und ich meine, der Noel ist zwar ein alter Hase, der war ja nie weg, weil er mit den High Flying Birds gespielt hat, aber ich glaube schon, dass der erste Gig, dass da, er tut immer so abgebrüht, wir kennen ihn aus Interviews, aber ja, ich glaube schon, dass das an den Nerven zehrt, ehrlich gesagt. Und natürlich war das erstmal so, wow. Und ich werde das mitbekommen, Nick, der hat ja sonst keine Interviews gegeben, aber einmal für so eine Sportsendung. Und da hat er das sogar auch gesagt. Da hat er gesagt, er wollte eigentlich, nachdem er beim ersten Konzert rausgegangen ist, auf die Bühne sofort wieder umdrehen. I'm not ready for this. Oder ich, keine Ahnung, was er da gesagt hat. Aber
Ja, fairerweise kann ich das verstehen, weil wenn das schief geht, hast du deine eigene Legacy, die du dir über 30 Jahre aufgebaut hast, an einem Abend zerstört. Also wenn die Kritiken schlecht gewesen wären, so, also sie sind nicht mehr so gut wie früher oder so, ja, dann wäre das zusammengefallen, dieser ganze Hype innerhalb von wenigen Tagen wäre das so zusammengedingst und dann hätte das nicht diesen kulturellen Impact. Jetzt haben wir Noel, der immer mehr Spaß hat. Das ist nicht nur uns aufgefallen, sondern auch dem Musikjournalisten Thorsten Groß. Der erzählt uns mal seine Sicht der Dinge.
Ich habe das Gefühl, dass sie gerade von Konzert zu Konzert auch wirklich immer gelöster sind und dass die Umarmungen jetzt authentischer auch immer mehr werden und dass sie wirklich eine wahnsinnig gute Zeit haben. So hat es Noel ja inzwischen auch in einem Interview gesagt. Und das war in Manchester eben dann schon auch zu beobachten. Das war wirklich Wahnsinn. Ich meine, grundsätzlich ist es ja bei Oasis so und war immer so, es hängt einfach an Liam Gallagher, ne? Wenn der schlecht drauf ist, wenn er keinen Bock hat, wenn er gesoffen hat vorher oder die Stimme halt ramponiert ist, was dann immer schnell ging früher, wenn er so viel unterwegs war, geraucht, gesoffen, sonst was gemacht hat, dann waren die Shows nicht gut. Und im Moment ist er halt wahnsinnig diszipliniert und man merkt, dass er das alles in ihm komplett auf diese Tour ausgerichtet ist und er das unbedingt gut und vernünftig machen will. Wahrscheinlich auch, um Noel zu beweisen, dass er eben nicht immer nur der Knallkopf ist, der kleine Bruder, auf den man sich nicht verlassen kann, sondern dass er da voll und ganz am Start ist und dass es ihm die Welt bedeutet. Und so war es dann halt auch. Also es war wirklich außergewöhnlich. Liam hat so gut gesungen, wie ich es ein paar Mal schon früher gehört habe, aber eigentlich eher selten. Es ist wirklich außergewöhnlich. Fantastisches Konzert.
Also ich kann es total nachvollziehen, was er da sagt, mit denen, dass die Umarmungen immer authentischer wurden. Ihr erinnert euch bestimmt noch an dieses Bild, das Social Media gesprengt hat, wo sie Hand in Hand zum ersten Mal rauskamen. Da gab es dieses Instagram-Bild, das, glaube ich, sogar millionenfach geliked wurde. Der Skeptiker in mir, wenn ich ganz ehrlich bin, ich fand das gestellt, ja, und fand das so, natürlich wartet, das ist ein gefundenes Fressen für die Presse, ja, dieses Bild. Und fand das irgendwie, ehrlich gesagt, ein bisschen aufgesetzt, aber als dann die Tour vorangeschritten ist und mehr Konzerte irgendwie zu sehen waren, fand ich auch, dass das lockerer wurde und dann habe ich sie echt irgendwann abgekauft, sage ich ganz ehrlich.
Ich hatte den Eindruck, dass Liam Gallagher tatsächlich Noel überrumpelt mit dieser Aktion. Also die gehen zusammen raus und er greift seine Hand und er zieht dann die Hand so hoch und macht diese Jubelpose oder diese Feierpose. Und ich glaube tatsächlich, dass das nicht gescriptet war, sondern der hat den da auf den falschen Fuß erwischt, weil das Gesten sind, die man von Oasis nicht kennt.
Ja.
Also berühmt ist nur in Knapworth, glaube ich, ist es, oder in Main Road, weiß ich nicht, diese Jesus-mäßige Pose von Noel Gallagher, Main Road, genau. Aber sonst sind die ja jetzt nicht für große körperliche Posen auf der Bühne bekannt, sondern also ein Teil der Live-Show war ja immer diese beinahe teilnahmslose Coolness, die da an den Tag legen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, was ihnen auch bei Leuten, die sie sonst eher für arrogante Leute gehalten haben, hat ihnen, glaube ich, viele Sympathien eingebracht. Und ich kann es nur von mir sagen, also am Tag nach dem Cardiff-Konzert früh aufgestanden und natürlich das Internet umgegraben nach den ersten Szenen und den ersten Dingen. Und mir kamen da die Tränen. Also das war für mich, ich habe es euch dann geschickt, wenn ihr euch erinnert. Da gibt es diesen kleinen Videosnippet, wo Liam Gallagher nach dem Konzert oder bei den letzten Tönen die Bühne verlässt und einfach mit Noel Gallagher einmal so abhigh-fived. Ja. Und das sind Dinge, die kenne ich, also persönliche Interaktion zwischen den beiden Brüdern, außerhalb von irgendwelchen starren, vorwurfsvollen Blicken von links nach rechts, warum singst du nicht, warum ist deine Gitarre zu laut, gab's nicht. Ja? Das ist eigentlich ein ganz neuer Aspekt. Worüber ich noch gerne reden wollte mit dir, Olli, damit wir, die Gallagher sind nicht die einzigen in Oasis, was sagst du denn zum Rest der Band?
Also ich muss sagen, ich fand es großartig, so diese die alte Version von Oasis trifft die neue. Und zwar ist er mit Bonehead natürlich ein Gründungsmitglied auch an der Gitarre dabei gewesen. Aber man darf nicht vergessen, dass Andy Bell und Gem Archer ja auch dabei waren. Die werden ja von vielen so Die-Hard-Fans zwar natürlich akzeptiert, aber die sagen, naja, die waren nicht original früher dabei und so. Waren aber natürlich auf dem Zeitstrahl quasi länger eigentlich dabei als die anderen. Und ich fand diese Melange, also diese Kombination aus Old and New Oasis fand ich göttlich, wirklich.
Ja.
Dass sie drei Gitarren haben, das tut anderen Bands ja sowieso auch schon gut. Foo Fighters haben auch drei Gitarren. Das ist eine richtige Wand, ein richtiges Brett. Liebe ich sowieso. Und die anderen, Mitglieder, glaube ich, ein Schlagzeuger, muss man dann vielleicht nochmal sprechen.
Ja, dass drei Gitarren gut sind, musst du als Gitarrist natürlich sagen.
Ja.
Über den Drummer würde ich gerne sprechen. Ja. Also, don't get me wrong, ja, ich bin da Team Zach Starkey, da bin ich, das habe ich auch in unseren bisherigen Folgen, glaube ich, schon kundgetan. Mir hätte der gut gefallen, weil ich Alan White für unrealistisch gehalten habe, einfach. Das wäre mir das Allerliebste gewesen und hätte auch am besten zur Setlist gepasst, muss man sagen, weil Alan White natürlich auf zwei von drei essentiellen den 90er Alben trommelt. Joey Waronker hat aber die Drums übernommen und du hast mir in unserem Vorgespräch gesagt, und jetzt bin ich wirklich gespannt, dass du was dazu weißt, warum der den Gig bekommen hat.
Ja. Vorweg, ich muss zugeben, ich kannte diesen Mann nicht, habe dann gelesen, dass er eigentlich, man kann ihn als Session Drummer wahrscheinlich auch bezeichnen, der hat unter anderem für R.E.M. und Beck schon getrommelt. Und jetzt ist die Frage, warum der und nicht ein anderer? Ja, man hat ja gehört, also Alan White ist ja, glaube ich, sowieso raus, weil der auch mit der Band vielleicht nicht mehr so kann und hat auch gar keine Kapazitäten mehr oder so. Zach Starkey war irgendwie anderweitig dann wahrscheinlich durch diese The Who-Geschichte raus.
Aber beschäftigt, sich bei The Who rausschmeißen zu lassen, genau.
Und jetzt kommt's, warum haben die den genommen? Ich habe eine Theorie, dass der Typ, dir ist aufgefallen wahrscheinlich, wie er spielt. Ich finde, dass er ein sehr straighter, ein sehr simpler Drummer ist. Der macht keine Spirenzchen, obwohl er hundertprozentig dazu in der Lage wäre. Ich meine, der Typ hat für die weltgrößten Bands gespielt. Also der ist wahrscheinlich ein super Drummer. Warum spielt er so, wie er spielt? Ich behaupte jetzt, die waren bewusst auf der Suche nach jemandem, der diesen Tony McCarroll, Boomchuck, diesen eher einfachen Stil imitieren kann, aber in Perfektion. Weil ich meine, wir wissen alle, Tony McCarroll ist wahrscheinlich auch rausgeflogen, er ist ja limitiert worden in Fähigkeiten und ich glaube, dass Joey Waronker hier in diesem Stil von Tony McCarroll fast schon gespielt hat, aber halt in Perfektion, wie gesagt. Das ist meine Theorie, ist natürlich nur eine These, aber was denkst du darüber?
Ich weiß, was du meinst. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich mir dachte, die suchen einen Tony McWhite. Also einen, der quasi diesen, wie du sagst, diesen Stil auf sich vereinen kann und dieses Gerumple, sage ich jetzt mal, bringen kann. Und dieses Gerumple macht Songs wie Bring It On Down oder Supersonic, ja, den Anfang natürlich zu dem, was es ist, dass es eben nicht gespielt ist von einem studierten Jazz-Drummer, der dir in Perfektion nachts um drei alles runterspielt. Mir hat trotzdem, das ist allerdings wirklich auch nur subjektives Empfinden und persönliche Vorliebe, ich mochte die Wucht, die Zach Starkey und auch Chris Sharrock später in diese Songs gebracht haben. Also Slide Away 2008 auf der letzten Tour, 2008-09, gibt es ein Video auf YouTube, wo Chris Sharrock einfach, die Scheiße aus diesem Song rausprügelt. Und das ist so emotional und so gut gespielt. Und da spricht jetzt der Drummer in mir, ja, der auf sowas natürlich achtet. Aber ich kann es mittlerweile nachvollziehen, warum Joey Waronker den Gig bekommen hat, abgesehen davon, dass er einfach Zeit hatte im Gegensatz zu Zach Starkey. Jetzt ist er und da musst du mir jetzt recht geben, das ist für einen Oasis-Drummer sehr ungewöhnlich. Er ist nominiert als Drummer of the Year beim Modern Drummer Magazine und das macht jetzt wirklich wenig Sinn.
Gut, sowas ist immer subjektiv. Ich meine, Musik ist kein Leistungssport. Da wird es immer Leute geben, die den Kopf schütteln.
Ja, also Joey Waronker am Schlagzeug, Olli, Bonehead an der Gitarre, allerdings nur jetzt die ersten Gigs in Großbritannien und Amerika, denn jetzt fällt er leider aus.
Ja, genau, die News, glaube ich, sind sehr, sehr traurig für alle Oasis-Fans und auch für die Band selber natürlich. Bei ihm wurde Prostatakrebs diagnostiziert und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber es ist nicht das erste Mal. Hatte der nicht schon mal eine Behandlung, Nick?
Also er war wegen Krebs in Behandlung, war, glaube ich, kein Prostatakrebs, war erst was anderes und da, ich glaube, Kehlkopf, bin mir aber nicht sicher. Und galt da eigentlich als komplett geheilt.
Ja.
Und das macht es natürlich umso tragischer, wenn dann der Krebs nach einigen Jahren zurückkommt. Es war damals schon so, dass er bei Liam Gallagher in der Band gespielt hat und da eine Zeit lang nicht mitspielen konnte, weil er behandelt werden musste.
Stimmt.
So kommt eigentlich damals sein Replacement in die Band, der ihn jetzt auch bei Oasis ersetzt.
Genau. Der Mann heißt Mike Moore, ist aus Liam Gallagher Solo-Band und wird, glaube ich, bei den Shows in Asien und Australien dann die Rhythmusgitarre übernehmen.
die erste oder zweite Rhythmusgitarre, denn an potenziellen Rhythmusgitarren mangelt es Oasis dieses Mal nicht. Woran es ihnen auch nicht mangelt, sind so Pappaufsteller. Genau. Es gibt seit dem ersten Gig einen Pappaufsteller von Pep Guardiola, dem Trainer von Manchester City und in Deutschland bekannt als ehemaliger Trainer des FC Bayern. Und Olli, jetzt habe ich es richtig gesehen, jetzt gibt es noch einen zweiten Aufsteller.
Genau, es gibt einen Bonehead-Pop-Aufsteller. Und ich finde es eine sehr, sehr nette Geste auf der Bühne, dass sie quasi sagen, hey, du bist trotzdem dabei bei den Shows, wir denken an dich und du bist bei jeder Show mit an Bord, auch wenn du gerade woanders bist und wahrscheinlich gerade eine schwere Zeit durchmachst.
Es zeigt einfach, dass, glaube ich, alle, also klar ist ihnen bewusst, Oasis sind zum allergrößten Teil die Gallagher-Brüder, aber sie setzen halt ein Zeichen, finde ich, dass es eben nicht nur sie beide sind, sondern sie haben ja auch früher immer wieder gesagt, dass Bonehead war die Seele der Band und so der Spirit, der so dahinter war. Und das finde ich eigentlich eine gute Sache, nachdem sich viele in der Presse natürlich auf die Gallagher-Brüder stürzen und wirklich so nach dem Motto agieren, wer da zweite Gitarre spielt, ist eigentlich scheißegal.
Ja.
Für uns Hardcore-Fans ist es das nicht. Mhm. Und dem wird da, glaube ich, ganz schön Rechnung getragen. Willst du noch was zu Andy Bell und Gem Archer sagen, außer dem, was du schon gesagt hast?
Nee, also ich bin schon auch Riesenfan von den beiden. Ich bin ein großer 90s Oasis-Fan. Ich liebe diese erste Besetzung. Und wie gesagt, ich feiere sehr, dass Bonehead dabei ist, aber ich finde auch Andy Bell und Gem einfach großartig. Ich mag von Gem Archer, muss ich zugeben, kenne ich den musikalischen Output nicht so, aber ich mag Ride sehr gerne und auch die oft übersehenen Hurricane No. 1 fand ich das erste Album super. Deswegen finde ich Andy Bell bester Mann am Bass.
Jetzt haben wir über die Band gesprochen, wir haben über die Vibes um die Stadien, um die Veranstaltungsorte herum gesprochen, in den Städten, der Hype, der ganze Städte, außer London, ganze Städte erfasst. Und jetzt wollen wir mal über das Konzert sprechen. Und Olli, da geben wir einem guten Freund von dir, einem gemeinsamen Freund von uns, den Vortritt. Der sagt uns mal, wie es am Anfang so war und wer ist dieser Freund?
Genau, wir reden hier von Simon Machner. Der war auf dem Konzert in Dublin mit seinen Brüdern im Croke Park. Der ist beruflich Grafikdesigner und Illustrator und tatsächlich im Bereich Musik. Er hat schon einige Albumcovers entworfen und vor allem ist er bekannt für seine Konzertposter. Und Konzertposter hat er für die Größten der Größten gemacht. Wenn ich da mal ein paar Namen nennen darf, da wird einem schwindelig: Foo Fighters, Rolling Stones, The Who, Wu-Tang Clan, Smashing Pumpkins, Muse, Arctic Monkeys, The Cure und Noel Gallagher and the High Flying Birds. Unfassbar, oder?
Also alles, was Rang und Namen hat, ist vom Simon schon illustriert worden und bedacht worden. Und jetzt haben wir ihn hier im Podcast mit seiner Meinung zum Konzert.
Als Oasis auf die Bühne kam, es war wie eine Wand. Alle aufgestanden, alle sich umarmt. Also mein Bruder stand da und wurde einfach von einer 60-jährigen Frau abgeküsst, die sich so gefreut hat. Ich habe dann nach dem Konzert Champagne Supernova, dieses Feuerwerk geht gerade los und alle gehen raus. Und ich sah auf der Tribüne, es waren wirklich gestandene Männer, die da gesitzt sind und einfach geheult haben. Das war, sowas habe ich noch nie gesehen. Also es war irre.
Diese Art von Feedback haben wir tatsächlich von vielen gehört. Ja, also diese Außergewöhnlichkeit ist, glaube ich, echt nicht gespielt. Ich glaube schon, wenn man da hingeht auf so ein Konzert bei Oasis, dann will man, dass es legendär ist.
Ja.
Ja, aber ich glaube, da ist es wirklich nicht aufgesetzt. Jetzt hat der Simon hier schon den Beginn des Konzerts angesprochen. Wir wollen mal über die Setlist sprechen, Olli. Die ist ja kein Geheimnis mehr und Oasis ist nicht die Art von Band, die ihre Setlist wie Pearl Jam jeden Abend umschmeißen, sondern kennst du eine Setlist, kennst du auf der Tour alle?
Ja.
Hat dir was gefehlt?
Tatsächlich nicht. Also ich kann nur sagen, viele kritisieren das, wenn man zum Beispiel Fan eben von Pearl Jam oder auch Bruce Springsteen ist, dann genießt man das sehr, dass diese Bands immer auf jedem Konzert eine Überraschung parat haben. Ich finde das bei Oasis total in Ordnung. Die haben aus allen Rohren gefeuert. Ja, dann hast du online wieder gelesen, warum spielen sie nicht Hindu Times? Also ja, Hindu Times ist ein okayer Song, aber ganz ehrlich, ich würde keinen...
Hast du meinen Online-Kommentar gelesen?
Ja. Ich würde keinen einzigen Song, den sie da gespielt haben, austauschen gegen Hindu Times, obwohl ich sag's nochmal, ich mag den Song, aber Noel Gallagher ist schon, glaube ich, da im Crowdpleaser-Modus unterwegs gewesen. Er hat wirklich jeden Hit gespielt. Es war natürlich sehr 90s-lastig. Wir haben ja schon darüber gesprochen im Vorgespräch, dass von den neueren Alben, es gab lediglich das Intro eben Fracking in the Bushes von 2000er-Album Standing on the Shoulder of Giants und dann halt noch Little by Little von Hidden Chemistry. Ansonsten war alles von den ersten drei Alben und natürlich dem Compilation-Album Masterplan. Wer die Alben noch nicht kennt, hört die ersten Folgen von unserem Podcast. Da geht es um die ganzen legendären 90s-Alben von Oasis. Und ich kann nur sagen, ich fand es göttlich. Diese Setlist war die Perfektion.
Was schon auffällt, ist, dass Liam-Kompositionen fehlen. Und er hätte ja mit Songbird zumindest einen Song gehabt, der so eine Art Hit war. Ich denke, das kann man so sagen. Natürlich nicht mit dem legendären Einfluss, den jetzt Don't Look Back in Anger oder Champagne Supernova oder sowas haben, aber ich denke schon, also das ist jetzt meine persönliche Meinung und wir sind ja hier auch Fans und nicht nur Moderatoren, ich hätte das jetzt schon okay gefunden und finde es bemerkenswert, wie ignorant sie ihrem Spätwerk gegenüber sind, wohl wissend, dass ich der bin, der in unserer Folge, ich glaube 7 oder 8 das Spätwerk von Oasis zerstört verbal und wirklich sagt, wie sie mich damit auch verloren haben über die Zeit, zumindest teilweise. Aber, und das sage ich glaube ich auch, auf jedem Album war mindestens noch ein Song drauf, der mich gekriegt hat. Und es waren oft dann die Singles. Aber, wie du sagst, Crowdpleaser-Modus wahrscheinlich auf 100% und deswegen nur die ersten drei Alben plus Compilation. Zum Thema Setlist und auch zum Thema genereller Sound im Stadion haben wir gefragt unseren Freund Stefan Rehm vom Musikexpress.
Das hätte man sich ja nicht zu träumen gewagt, dass es tatsächlich nur die Hits sind, die die Band mal groß gemacht hat. Also auch, dass die 5 B-Seiten spielen, stattdessen aber nicht 5 Nummer 1 Hits. Also All Around the World, Go Let It Out, Lila, The Hindu Times, The Importance of Being Idle. Welche Rockband hat denn schon 5 Nummer 1 Hits in unserer Zeit und spielt die dann gar nicht erst, sondern lieber B-Seiten. Aber klar, wenn man eine B-Seite hat wie The Masterplan oder Have the World Away oder Talk Tonight, ist es natürlich besser als jede Lila und jede Hindu Times. Also das hätte ich mir nicht erwartet, dass es wirklich so konsequent bis 1995 geht, nur mit Fucking in the Bushes und Little by Little als Zugeständnis ans 21. Jahrhundert, aber halt so diese mittelmäßige bis schwache Spätphase wirklich komplett ausgeblendet und den Leuten nur genau das geben, was sie wollen und was diese Band einfach einst so groß gemacht hat. Selbst wenn man den in den 90ern gesehen hätte, das hätte ja nie im Leben so gut geklungen. Das ist irgendwie wie so eine restaurierte Fassung von einem alten Star Wars Film oder so. Also einfach genau so eine ideale Setlist, wie sie nur damals hätte sein können, aber halt mit modernen Mitteln, das ist wirklich knallt wie Sau. Also es war ein unglaublich guter Sound und genau, der hat auch dazu beigetragen, dass das Konzert meines Lebens war. Oasis, 11. Juli in Manchester Heaton Park, unvergesslich.
Also er sagt, an der Setlist hat sich nichts gefehlt. Ich habe auch im Vorfeld schon mal ein bisschen im Internet rumgeguckt und tatsächlich wenig bis gar keine Beschwerden über die Setlist gefunden. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der zumindest, habe es ja auch schon gesagt, nichts dagegen gehabt hätte. Aber das ist ja auch, also es war auch kein Must-Have, dass da Songbird dabei ist. Ja. Was der Stefan Rehm hier anspricht, ist der Sound. Fandest du den auch so übermenschlich gut? Man muss dazu sagen, der Sound in den frühen 2000ern, als die Band zum letzten Mal auf Tour war oder in den 2000ern, war immer so mittelmäßig, zumindest auf den Konzerten, auf denen ich war.
Ja, ich glaube, man muss da fair bleiben und auch sagen, die Venue spielt da auch eine große Rolle. Wir als Münchner haben im Zenit oft Pech gehabt. Bei Oasis zwar, letztes Oasis-Konzert war gut im Zenit, aber um auf das einzugehen, was Stefan Rehm sagt, hängt auch, glaube ich, vom Stadion ab. Christian kann es vielleicht dann nochmal bestätigen. Man sagt ja allgemein, dass Wembley Stadium eigentlich ganz gut klingt, wenn mich nicht alles täuscht. Und auch das Murrayfield Stadium in Edinburgh fand ich super, den Sound, ganz ehrlich. Also
Wembley war tatsächlich sehr, sehr gut und ich muss sagen, ich habe schlechte Plätze gehabt. Sie war leider erstens mal auf der Tribüne und da auch wirklich sehr, sehr weit links außen. Da hatte ich schon öfter mal wirklich sehr, sehr schlechte Konzerterlebnisse und das war hier wirklich also absolut brillant. Man hat alles gehört. Es war druckvoll und obwohl das eben von den Plätzen her jetzt wirklich alles andere als ideal war, war mega. Mhm.
Vielleicht meine Theorie noch dazu, warum es einfacher ist als vielleicht noch vor 16, 17 Jahren. Irgendwann haben Oasis umgestellt vom klassischen Monitoring mit Boxen auf der Bühne, so wie man es in kleinen Clubs kennt, auf In-Ear-Monitoring, also mit Kopfhörern zu spielen, um sich besser zu hören. Und Liam Gallagher hat in den 2000ern schon keinen Hehl draus gemacht, dass er das nicht gerne mag und dass ihn das in seinem Style und in seinem Singen eher behindert als unterstützt. Und dieses Mal fahren sie, und das ist, also es ist länger schon technisch möglich, aber es war noch nicht so leicht technisch möglich, als Oasis zum letzten Mal getourt haben. Und jetzt gibt es im Prinzip eine Hybridlösung. Das heißt, Noel Gallagher und der Rest der Band, für die, die spielen mit In-Ear-Monitoring, also mit Kopfhörern. Noel Gallagher liebt es und singt auch in meinen Augen sehr viel besser. Also Backing Vocals und Lead Vocals sind ganz toll und besser, als es in den 2000ern und den 90ern war. Und Liam Gallagher hat aber den Luxus, wirklich mit dieser Boxenwand zu seinen Füßen zu spielen und sich da die Frisur föhnen zu lassen in der Lautstärke, die er braucht, um mit der richtigen Attitude zu singen. Es gab da auch Theorien dazu, die sagen, das ist einer der Gründe, warum seine Vocals in den späteren Bandjahren als nur noch mittelmäßig live empfunden wurden, während er in den 90ern wie ein junger Gott gesungen hat. Also wir haben jetzt von vielen Leuten schon gehört, wie hoch emotional dieses Konzert für die Zuschauer war, und sehr gut zusammenfassend tut es unser Freund Thomas Marshall, seines Zeichens Oasis Ultra und Sänger der Band Atomic.
Also am meisten hat mich bewegt im Stadion die Menschen, das Publikum, die waren vom ersten bis zum letzten Song voll bei der Sache und sind da so mitgegangen. Von der ersten bis in die letzte Reihe hat jeder bei jedem Song mitgesungen, jedes einzelne Wort. Das war so ein richtiger Zusammenhalt und irgendwie so eine friedliche Atmosphäre. Wir alle zusammen für eine Sache und wir genießen jetzt zusammen den Augenblick, auch wenn du natürlich die meisten Leute hier drinnen nicht gekannt hast. War es aber trotzdem irgendwie ein Gefühl, ja, dass du das Konzert mit 90.000 Freunden zusammen feierst. Und genau das hat mich ja am meisten bewegt. Das war wie so ein Fußballspiel von deiner Lieblingsmannschaft und wir unterstützen jetzt 2 Stunden lang unser Team gnadenlos. Und das war Gänsehaut pur. Also das will ich nie vergessen.
Ja, Thomas Marshall hier, auch nach einigen Tagen später, wo er uns diese Nachricht zukommen lässt, immer noch schwer bewegt und schwer angefasst und emotional mittendrin. Olli, Christian, wie war es bei euch?
Ja, also der Thomas war ja auch in London. Ich glaube, der war 1 oder 2 Tage vor mir. Und ich kann das wirklich nur bestätigen. Also logischerweise war das ein sehr, sehr emotionales Thema. Du fieberst ja auch schon Wochen vorher drauf hin, wenn du da die Bilder von dem ersten Konzert in Cardiff siehst und weißt, du bist eigentlich irgendwie ja 2, 3 Wochen später irgendwie dann dran. Da steigt die Vorfreude. Auch wenn es jetzt bei uns, wie gesagt, in London nicht dieses Party-Element außenrum hatte, war das Konzert und das, als die auf die Bühne gekommen sind, das war also vollkommener Wahnsinn. Ich war, wie schon gesagt, mit meiner Tochter da. Die ist 16, die hört auch ohne mein Zutun seit sie ungefähr 8 ist Oasis. Das war auch der Grund, warum ich da mit ihr hin bin. Das heißt, mein Konzerterlebnis war wahrscheinlich ein bisschen anders als das vom Olli, der einfach mit ein paar Kumpels da war. Die hat von mir ein Vorher- und Nachher-Foto gemacht. Also war von ihr eine Idee. Ich glaube, ich habe euch das geschickt.
Ja.
Ich sehe vorher sehr glücklich aus. Ich sehe hinterher mindestens genauso glücklich aus, aber wirklich, ich war komplett fertig, weil das einfach die Emotion, die du da gefühlt hast, diese 2 Stunden lang, obwohl man genau gewusst hat, was passiert und obwohl Liam genau das Gleiche gesagt hat wie die Tage davor und keine Ahnung, vielleicht darf er auch vertraglich nur die genau 8 gleichen Sätze sagen in den ersten 4 Wochen, was auch immer. Aber das war so perfekt von vorne bis hinten und trotzdem das Ganze natürlich ein bisschen gescriptet wirkt, weil die Setlist immer gleich ist und weil die Umarmung am Ende gleich ist, weil das Rauskommen am Anfang gleich ist. Also ich habe das komplette Konzert über echt auch mit mir gerungen, weil das so extrem geil war. Und kann man nicht beschreiben. Ich meine, ich habe ja auch eine Sprachnachricht dahinterher geschickt. Ich meine, die brauchen wir jetzt hier nicht abspielen, aber.
Muss man vielleicht dazu sagen, dass du nicht der Sprachnachrichtentyp bist?
Nee, hasse ich. Ich hasse auch, ja.
Und dass es deswegen alleine schon deswegen was Besonderes war, eine Sprachnachricht von dir zu kriegen.
Das war einfach unbeschreiblich. Und wir sind am nächsten Tage dann noch zu Catfish and the Bottleman im Tottenham Stadium, was auch ziemlich geil war. Da war es übrigens tatsächlich schon so, was wir vorher hatten, da gab es einen Gold Circle. Also wir waren auch Front of Stage, aber den hast du tatsächlich extra bezahlen müssen.
Hatten Oasis nicht nötig.
Hatten Oasis nicht nötig, genau.
Olli, wie war es bei dir? Ich meine, dass du das jetzt bestätigst, was der Christian sagt.
Ja, absolut. Überleg gerade, wie ich da anfange. Ich fange jetzt tatsächlich mal bei den Vorbands schon an. Ja? Also Cast und Richard Ashcroft. Ich persönlich mag Cast oder Cast, wie man es auch aussprechen mag. Ich finde das Debütalbum von der Band super. Ich wurde so von den anderen Mitreisenden so ein bisschen aufgezogen, weil die konnten mit denen nichts anfangen oder haben die komplett ignoriert und waren dann immer so, ja, schau, jetzt hast du deine Cast, da schaust du dir an. Die war ich so eher so der Einzige, der Interesse an der Band hatte. Aber ich finde All Right ist ein cooler Song, das erste Album super. Guter The Who-inspirierter Britrock. Richard Ashcroft, was soll ich sagen? Ich bin ein riesen Verve-Fan. Urban Hymns ist für mich, spielt in der gleichen Liga wie die Oasis-Alben in den 90ern, sag ich dir ganz ehrlich. Und ich fand ihn super. Auch er ist ein Crowdpleaser live. Er hat alle Hits von The Verve gespielt. Einige wenige Solo-Songs noch und ich fand ihn super. Viele lachen ein bisschen über ihn, weil er natürlich immer seine Jesus-Posen auch hat und so dieses bisschen Messias-mäßige Ding auf der Bühne verkörpert. Ich verzeih ihm das. Ich finde Richard Ashcroft großartig. Er singt super, er hat eine tolle Stimme. Ich war wirklich bei der Vorband-Show im siebten Himmel, sage ich dir ganz ehrlich, bei ihm quasi. Und ja, dann kam natürlich Oasis. Jeder, der auf Social Media war, hat das Intro schon zigfach gesehen mit This is not a drill. Ja, dann diese unfassbare fette Leinwand, wo diese ganzen Visuals gekommen sind. Alle waren heiß auf den Anfang und jeder wusste, jetzt ballert gleich Fucking in the Bushes rein. Also witzig war, ein Kumpel von uns war dabei, der Stefan, guter Freund und mein Nachbar, dem haben wir vorher so ein bisschen Angst gemacht wegen Pissbecherregen, ja, weil ich war mal bei den Strokes im Hyde Park und da habe ich wirklich mehrere Pissbecher abbekommen und wir waren zu ihm so, hey, du wirst schon sehen, bei den Konzerten in England und Schottland, da hagelt's Pissbecher und sofort wurde der Windbreaker die Kapuze aufgesetzt und natürlich sind Becher geflogen, aber ich glaube jetzt von uns, gab keiner von uns hat so einen richtigen randvollen Pissbecher abbekommen. Ist natürlich in England und auch Schottland eben möglich. Das ist ein Volkssport, ein sehr asozialer Volkssport, aber es ist einer. Es passiert bei Gigs und wir sind aber zum Glück, glaube ich, alle ausgekommen. Genau.
Sehr schön. Was mich interessieren würde, ist eure persönlichen Highlights. Mhm. Also ich weiß, das wird jetzt schwierig, weil ihr findet, das ist ein 90-minütiges Highlight gewesen oder 120-minütiges Highlight, aber es muss ja schon einen Moment geben oder einen Song, der für euch besonders wichtig war.
Ja, ist aber tatsächlich ziemlich schwer. Ich glaube, wenn ihr mir wirklich entscheiden müsst, dann wäre es Slide Away. Das war...
Danke, den hätte ich auch genommen.
War unglaublich. Lustigerweise haben mich Wonderwall und Don't Look Back in Anger gar nicht so stark diesmal interessiert, wobei Don't Look Back in Anger für mich ein unfassbar wichtiger Song auch ist, also auch familiär
aber
gesehen.
Aber wundert dich das?
Ja, weil der bei
weil
mir
Weil sind
wirklich,
die nicht einfach, also klar, nee. Tolle Songs, aber ist es nicht einfach auch ausgelutscht? Also mein Vergleich wäre jetzt... Geht jemand auf ein Stones-Konzert, um Satisfaction zu hören? Oder nimmt er das einfach mit, weil man es halt spielt?
Gebe ich dir komplett recht, ist aber wie gesagt bei mir bei Don't Look Back in Anger tatsächlich ein bisschen anders. Das würde aber jetzt zu weit führen.
Ja.
Der war natürlich Wahnsinn, aber sowas wie Slide Away, den ich halt tatsächlich auch noch nie live gehört habe, muss man vielleicht auch dazu sagen. Masterplan, völliger Wahnsinn. Also, dass die den spielen, ist absoluter Wahnsinn.
Super. Ja, also ich kann es total nachvollziehen, was der Christian da erzählt. Die Setlist war so unglaublich. Wir hatten in unserer Gruppe das Problem, wenn jemand aufs Klo gehen wollte oder eben Bier holen wollte, wir haben für die anderen auch oft eins mitgebracht in diesen Vierer-Pappkartons, man musste sich genau überlegen, welchen Song man auslässt. Ja, ich habe Bring It On Down gewählt, glaube ich, weil ich den in Anführungszeichen vielleicht austauschbar finde. Statt dem vielleicht Columbia und es wäre wirklich ein perfektes Set gewesen. Aber das alleine war der Hammer. Und wenn du nach dem Highlight fragst, der Posenen, ja, bei Cigarettes and Alcohol. Auch da tausendfach geteilt auf Social Media. Vielleicht ein kurzer Exkurs für die Zuhörer. Der Posenen Dance, der ist ein Fangesang und Tanz, den Manchester City von einer polnischen Fußballmannschaft übernommen hat. Ich glaube, heißt auch Poznan.
Lech Posen.
Danke, ja, ich bin kein Fußballexperte. Genau, von diesem Verein, glaube ich, stammt es ursprünglich und Man City, die Fans haben das übernommen und natürlich die Gallagher-Brüder, große Man City-Fans, Liam denkt sich, wir machen das bei jedem Konzert. Der hat sogar die Menschen da, wie sagt man, instruiert, oder? Ja. Und hat dann gesagt, jetzt let's do the posen then und so. Und es hat wirklich geballert ohne Ende. Also es hat super funktioniert. Jeder hat mitgemacht und es sah im Stadion einfach so geil aus, ja. Wenn da alle springen und zu diesem Klassiker einfach von Song. Das war wirklich der absolute Hammer. Und man sieht's, wir haben schon drüber gesprochen, dass man diese Energie und den Sound auf den Videos gar nicht so mitkriegt. Aber der Posenden sieht auch auf Instagram total super aus, wenn ihr das mir angeguckt habt. Ja. Also das war eins der Highlights wahrscheinlich.
Auch wieder sowas, das ist ja eine Art von Publikumsinteraktion. Mhm.
Früher undenkbar,
also mehr,
ja.
Mehr als nur Thank you, Cheers und Can we have some breasts, please, on this screen, wie im Wembley-Stadion oder sowas.
Genau, das machst du immer im Jahr 2025, ja.
Das, genau, da wird dann sogar Oasis sich mit Cancel Culture befassen müssen. Aber genau, also das ist ja dann doch eine Neuerung und spielt irgendwo in deine Theorie, Olli, dass sich schon auch was geändert hat bei Ihnen über diese 16 Jahre in Aktivität als Band. Mhm. Natürlich waren sie immer da. Und immer irgendwie unterwegs und bis auf wenige Jahre auch immer irgendwie aktiv. Aber da scheint sich auch was geändert zu haben. Und böse Zungen könnten jetzt behaupten, dass dieser Posnan halt schon auch auf die Social-Media-Generation zugeschnitten ist. Weil diese Szenen sind natürlich so Sauron Lord of the Rings mäßig von ihrer Masse, dass es halt auch auf einem kleinen Handybildschirm unglaublich beeindruckend wirkt und auch Leute, die mit der Band nichts anfangen können oder die womöglich gar nicht kennen. Ich glaube, Christians Tochter ist in der Minderheit in ihrer Generation mit Leuten, die sich mit Oasis befassen. Hoffentlich werden es wieder mehr. Mhm. Das heißt, da gibt es einfach auch Leute, denen das ausgespielt wird auf Social Media, die sich denken, was ist denn das? Mhm. Ja, also was machen die denn da? Und das hätte es früher bei einem Oasis-Konzert nicht gegeben. Da standen einfach 5 Dudes rum und haben hier laut Rockmusik gespielt. Sehr schön. Die UK-Shows haben wir jetzt abgefrühstückt. Unser Freund Simon Marchner hat zu den Shows in Amerika was zu sagen, denn die haben tatsächlich einen kulturellen Impact, wie man neudeutsch sagt, gehabt, der Oasis gerade in den 90ern ja gefehlt hat. Otto Noel Gallagher, we've blown it again in the States. Simon, bitte.
Es gab ja auch jetzt, als die letzten Shows in Amerika waren, in Kalifornien zum Beispiel, weiß ich, da war ganz Hollywood oder die ganze Musikszene in Kalifornien auf den Oasis-Konzerten. Und da gab es so einen Post von Mike Ness von Social Distortion, der drunter geschrieben hat, er hat die Band früher nicht verstanden, weil er so im Punk verhaftet war. Aber jetzt versteht er das und er sagt, das ist mehr Punk als so manche Punkband. Und das als Leader einer stilprägenden Punkband selbst zu sagen, ist schon, finde ich, gut.
Ich habe hier kurz, Olli, kurz rausgesucht, eine kurze Liste an Hollywood-Stars, die sich die Ehre gegeben haben. Ja. Und da sind jetzt Leute dabei, da würdest du nicht zwangsläufig damit rechnen, dass die auf ein Oasis-Konzert gehen.
Voll.
Ich ramble mal los. Kristen Stewart, Tom Cruise, Selma Hayek, Paul McCartney, irgendwie klar, Billie Eilish, Mark Zuckerberg, Dua Lipa, Rita Ora, Demi Lovato, Vince Vaughn, der Schauspieler, Machine Gun Kelly wurde gesehen, Gwyneth Paltrow wurde gesehen, Leonardo DiCaprio wurde gesehen, Lars Ulrich, der Drummer von Metallica, der ist allerdings bekannt dafür, ein riesen Oasis-Fan zu sein, und unter anderem auch noch Matt Damon. Mhm. Also wirklich jetzt mal bekannt als Hollywood-Schauspieler, der irgendwelche Links zu Oasis hat, war eigentlich, korrigiert mich, eigentlich nur Johnny Depp. Wer war bekannt dafür, auf Be Here Now bei einem Song namens Fading Out Slide-Gitarre gespielt zu haben und immer irgendwie in diesem Kosmos mit unterwegs zu sein. Matt Damon hätte ich jetzt nicht als Britpop-Nase eingeschätzt.
Ich auch nicht, den Leo DiCaprio, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich auch amüsant. Ich will Simons Aussage über Social Distortion nochmal aufgreifen, weil du hast jetzt quasi Hollywood-Stars genannt und vor allem auch, da waren auch Musiker dabei, die du genannt hast, aber natürlich alles High-Class-Pop-Stars. Social Distortion, eine legendäre Punkband aus Orange County, Mike Ness, der Sänger, war dort. Ich kann es total nachvollziehen, was der Simon da gesagt hat. Ich war ja so ein Punk-Kid in den 90ern, frühen Nullern, ich mochte Oasis damals auch schon, aber ich kannte viele Leute, denen es so ging, die sagen, die zum Beispiel meine Weggefährten in den Punkbands, wo ich gespielt habe, die haben das belächelt, ja, die haben das nicht gecheckt und waren so, pff, Oasis, was soll das und so. Und jetzt feiern die das aber auch. Und zu Recht natürlich, weil der Spirit, diese Eingängigkeit der Songs, das ist artverwandt mit dem Punkrock. Ja? Also, und finde ich sehr amüsant, dass da auch ein Mike Ness jetzt sagt, hey, ich habe die früher nicht kapiert und die sind mega. Ja? Finde ich super, dass er das zugibt.
Es zeigt natürlich auch, welchen Charakter als Social Happening das auch in Amerika hatte. Also jetzt besonders die Show oder die Shows, ich glaube es waren sogar zwei, in L.A., wo dann wirklich so ein Who-is-who, stell dich ein, ist, wo klar wird, dass es der Place to be ist, auch für Leute, die 4 Oscars auf dem Kaminsims stehen haben. Und in den 90ern war Oasis ja eher die Working-Class-Band aus Großbritannien, aus dem kalten und regnerischen Manchester. Und die haben da eigentlich, also an der Westküste, dann eigentlich keinen so richtigen Stich gemacht. Sehr interessant und zeigt, wie groß dieses Thema Oasis Reunion ist und dass es tatsächlich so ist, wie wir in unseren früheren Episoden auch schon mal festgestellt haben. Für den Fame der Band war es wahrscheinlich gut, 16 Jahre weg zu sein und jetzt mit noch mehr Wucht zurückzukommen. Jetzt wollen wir noch einen Ausblick wagen. Wir kommen langsam zum Schluss unserer Bonusfolge. Wie geht's denn weiter? Was glauben wir, wie es weitergeht? Was wissen wir, wie es weitergeht? Olli, ich glaube, Liam hat sich mit See You Next Year verabschiedet bei einem Gig oder bei einer Veranstaltung.
Ja.
Das lässt die Gerüchteküche brodeln.
Ja, natürlich ist da Social Media steil gegangen. Jeder hat sofort erwartet, dass die nächsten Dates für eine Europa-Festland-Tour 2026 veröffentlicht werden. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Mich haben irgendwann diese Fakes jetzt genervt die letzten Wochen. Ein falsches Tourplakat nach dem anderen, wo irgendwelche bescheuerten Daten drauf standen. Also ich konnte es irgendwann nicht mehr sehen, ganz ehrlich. Also.
Schlimm. Also diese Fake News, KI-Scheiße, wenn ich so sagen darf, die dann da rumfliegt und Leute, die trittbrettfahrermäßig irgendwelche Scoops machen wollen, dass jetzt hier ein Oasis-Plakat auf Social Media erscheint, das auch noch in 9 von 10 Fällen super schlecht gemacht ist.
Mhm.
Zeigt aber natürlich, dass ein Interesse da ist.
Ja.
Wir haben von unseren O-Tönen auch immer wieder gehört, habt ihr auch schon jetzt gehört, dass sich also viele Leute noch Konzerte in Europa wünschen. Wir haben im Vorfeld schon gesagt, dass wir nicht wissen, ob man diesen Hype über so eine lange Zeit mitziehen kann, besonders wenn jetzt die Konzerte in Asien und in Australien durch sind und dann mal einige Monate nichts passiert. Bleibt spannend. Ich wünsche es mir schon. Die Frage ist, ob sie Europa noch mitnehmen oder ob sie denken, dass alle europäischen Fans, was nicht falsch ist, versucht haben, Tickets für Großbritannien und Irland zu bekommen.
Ich wünsche es mir irgendwie auch. Klar, also ich fände es schön, wenn die nächstes Jahr mal nach Deutschland kommen. Ich muss aber auf der anderen Seite sagen, wenn das dann das letzte Konzert zum Beispiel ist, das ich von Oasis sehe, dann würde ich lieber das letzte Konzert in England gesehen haben. Weil unabhängig davon, ob der Hype wieder weitergeht oder sonst irgendwas, ist es tatsächlich, glaube ich, was komplett anderes, die Band in Großbritannien zu sehen, als irgendwie, egal in welchem Stadion in Deutschland.
Ja. Daran besteht kein Zweifel. Das sehe ich ähnlich, ist natürlich auch irgendwie vermessen, weil ich würde es den deutschen Fans natürlich oder uns allen natürlich nochmal gönnen. Und ich kann es mir auch vorstellen, dass sie das europäische Festland bespielen. Allerdings glaube ich nicht, dass sie in Deutschland dann wirklich 5, 6, 7 verschiedene Städte abklappern. Das glaube ich nicht. Ja. Also ob sie dann wirklich so eine faule Nummer hinlegen, wie dass sie sich in einer Stadt sich gemütlich machen und dann da 5 Shows spielen, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Gibt es ja auch Gerüchte und so, aber ich weiß es
nicht. Dann hoffen wir als in Süddeutschland beheimatete Leute natürlich, dass es dann München ist, genau. So wie es Adele gemacht hat vor ein paar Jahren. Könnte auch das Olympiastadion in Berlin werden einfach.
Ja, genau, man wird sehen. Also ich würde es mir wünschen und ganz ehrlich, ich werde auch hingehen, wenn ich Karten bekomme. Aber ich sehe den Punkt von Christian ganz genauso. Diese Band im UK zu sehen oder allgemein vor englischsprachigen Publikum, das macht einfach so viel aus, diese Textsicherheit und diese Leidenschaft, die da drin steckt. Also es ist elektrisierend, anders kann man es wirklich nicht sagen.
Interessanter Punkt, dass du sagst, lieber 2025 die Band im UK nochmal gesehen als letztes Konzert, wenn es denn so sein sollte, als vielleicht in Deutschland vor einem weniger enthusiastischen Publikum 2026 oder sie spielen nochmal im UK.
Also mir persönlich wäre es tatsächlich lieber, wenn sie eine kleine Europa-Festland-Tour spielen und dann aber vielleicht zum Abschluss wirklich nochmal zurückgehen nach Knebworth und da nochmal den Rekord von Robbie Williams knacken, 30 Jahre, nachdem sie damals dort waren.
Und was ist der Rekord nochmal? Drei Gigs?
Drei Abende mit jeweils 125.000, glaube ich. Ja.
Exakt.
Genau.
Man muss ja irgendwelche Rekorde aufstellen, die Taylor Swift dann wieder brechen muss. Sonst ist ja das Spiel aus.
Ja, aber da würde ich auf alle Fälle gerne nochmal hingehen. An diese alte Wirkungsstätte, die wirklich so viel Legacy in sich trägt, das würde ich einfach gern sehen.
Danach ist aber, musst du ehrlich sagen, auch wirklich Schluss, weil was kannst du dann noch machen?
Ja.
Alles andere ist ein Schritt nach unten oder ein Schritt zur Seite. Also du kannst es nicht mehr toppen. Hoffen wir, dass die Marketing- und Gig-Planer im Oasis Camp diesen Podcast hören und wissen, was jetzt zu tun ist. Wir wollen gefälligst eine Europatour und anschließend ein paar Gigs in Knebworth, um ein paar Rekorde zu brechen. Das war's soweit von uns. Bevor wir uns verabschieden von euch, noch der Hinweis, jetzt kommt eine Aneinanderreihung an O-Tönen von Fans, die nicht die große Freude hatten, diesen Podcast zu machen. Die wollen wir auch zu Wort kommen lassen. Ansonsten sagen wir Danke, erinnern nochmal daran, dass ihr uns schreiben könnt auf den sozialen Netzwerken oder per E-Mail @bold.audio oder per E-Mail hallo@bold.audio. Da erreicht ihr uns. Es gibt sonst nur noch zu sagen, dass das die wahrscheinlich letzte Folge war. Das haben wir aber schon mal gesagt. Deswegen lassen wir uns dieses kleine Hintertürchen offen, dass wir vielleicht nochmal was zum Thema sagen, wenn wir uns danach fühlen. Danke Christian, dass du heute nicht nur hinterm Mikro, sondern auch vorm Mikro dabei warst. Danke Olli, wie immer. Und wir hören uns oder sehen uns auf einem Oasis-Gig, wenn es denn so sein soll. Bis bald. Der Nick sagt Ciao und der Olli sagt
Servus.
Listen, it was absolutely amazing. Obviously, we love Oasis, we love everything like that, but the atmosphere. Everybody was there, so many people, and then when everyone's just singing together, it's just a whole different vibe that you can't experience listening to them through your phone.
That was my first one. It was like the third.
Yeah, this is my fourth Oasis concert. Yeah. I actually saw them before the breakup.
Mm-hmm.
Me too. In yeah. São Paulo, but of course, seeing them playing the UK is a different experience.
Yeah.
All these lads over here. They have like a whole history of the Oasis, which is quite different from our background.
Right? Yeah.
But yeah.
Wenn man zurückkommt, dann bitte so.
Ja.
Wirklich.
Ja, geil, Mann.
10 von 10. Ich bin begeistert und habe davor gesagt, okay, ich genieße es, die Experience. Und jetzt sage ich, wow, must have. Bin glücklich, dass ich da war.
It was biblical.
Yeah.
Why? Because it was everything that I thought it would be. We saw the show together in 2009.
We saw them together 3 months before the breakup.
The breakup.
May 2009. Mm.
And they went to Brazil 2 times earlier than that. And I missed because one, I was not living in Brazil. And the other one, I couldn't get tickets.
Mm.
So I only saw them in 2009 and now. And when I was a kid like this size, I used to have like those cut off from the magazines, like an album thing, like a fan. But like I was in love with Oasis, so it was.
Ich fand es sehr toll. Ich habe 2x gottlos geweint. Also bin ich überglücklich.
Wo hast du geweint?
By Little by Little and Live Forever. Meine 2 Lieblingssongs.
It was like, I don't know, best gig of my life, of I think her life. Absolutely, it was from the first song to the last one. Absolutely, I don't know, incredible.
Chaos and Glory ist eine Produktion von Bold Audio. Moderiert von Nick Sauter und Oliver Kastenhuber. Produktion, Redaktion und Interviews Christian Bruckmeier. Aufnahmeleitung und Projektmanagement Philipp Peters. Webdesign und Technik Andreas Riermeier und Peter Zitzelsberger. Social Media und Grafik Alexandra Negrea und Mona Seefried.